Ich glaube, dass wir das durch die Gaskrise 2022 das erste Mal alle so richtig erleben konnten, dass wir uns klar gemacht haben, wir sind abhängig und gleichzeitig auch noch von einem autokratischen Land und was das bedeutet.
Ja, der zentrale Begriff der Multipolarität wird von sowohl China als auch Russland ins Zentrum gerückt einer neuen postamerikanischen Weltordnung. Und es gibt eine sehr starke Kritik, insbesondere an der NATO.
Also warum sollten denn Leute, die in Serbien für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf die Straße gehen, auf die EU setzen, wenn die EU offensichtlich nicht auf sie setzt?
Blätter Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik.
Hallo und herzlich willkommen zum Blätter Podcast. Diesmal geht's ums Januarheft. Mein Name ist Karin Gothe und ich begrüße hier in unserem kleinen Studio die Blätter-Geschäftsführerin und Redakteurin Annette Mengel und den Blätterredakteur Ferdinand Mogenthaler. Hallo ihr beiden.
Hallo Karin.
Hallo.
Ja, natürlich gibt's hier wie immer gleich Interviews mit einer Autorin und zwei Autoren aus dem Januarheft. Aber bevor wir zum Inhalt kommen, müssen wir, glaube ich, heute nochmal wirklich über was Besonderes sprechen, nämlich das neue Aussehen des Hefts. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Layout, Annette und Ferdinand.
Ja, vielen Dank. Es war ein Haufen Arbeit, aber wir sind sehr stolz darauf, was rausgekommen ist. Ich denke, man kann sowohl, sieht man es lieber an, auch mit den neuen Farben. Man kann ja bisher nur eine Farbe sehen. Das ist also sozusagen in den nächsten 6 Monaten immer noch mal eine Überraschung, welche Farbe noch kommt. Und aber vor allem kann man es besser lesen. Die Titel sind klarer. Es gibt ausgeblockte Zitate, sodass man zentrale Thesen schneller erfassen kann. Also ich glaube, es ist eine deutliche Verbesserung.
Was war euch denn besonders wichtig, als ihr diese Layout-Reform gemacht habt?
Naja, einerseits war uns wichtig, dass wir die Lesbarkeit verbessern und dass wir auch eben, wie Ferdinand schon sagte, mit Zitaten so ein bisschen die Aufmerksamkeit lenken. Einerseits wollen wir unsere alten Leserinnen und Leser natürlich behalten und die nicht zu sehr verschrecken. Und andererseits müssen wir uns einfach neuen Lesegewohnheiten annähern. Und wir haben eine sehr schöne lesbare Schrift, die auch für uns als Redaktion einfach die Arbeit leichter macht, weil wir jetzt Sonderschriften, Glyphen und so weiter viel besser verarbeiten können. Und ich finde wirklich, also in dem Prozess des Schreibens und Redigierens und Korrekturlesens ist es mir immer mehr aufgefallen, wie gut die neue Schrift ist.
Und es wurde uns auch gesagt, dass wir mit unserem alten Layout, was ja sehr schlicht, kann man mal sagen, war, uns ein bisschen unter Wert verkauft haben. Wir sind jetzt immer noch nicht marktschreierisch. Es bleibt natürlich auf gute, lange analytische Texte unser Schwerpunkt. Aber das Layout passt auch zu den Texten. Und ich glaube, damit werden sie zugänglicher und die Aufmerksamkeit wird mehr auch auf den Inhalt gelenkt. Man schaut es gern an. Und liest es hoffentlich dann auch gerne.
Die ersten Hefte sind sicher schon in den Briefkästen. Ihr seid bestimmt schon gespannt auf die Reaktionen, oder?
Ja, natürlich ist alles Geschmackssache. Wir freuen uns natürlich auch auf Reaktionen, aber wir sind erstmal stolz drauf, was nach doch harter Arbeit da rausgekommen ist.
Und eine Sache war mir tatsächlich besonders wichtig, dass wir das Format beibehalten und dass wir auch unser Papier beibehalten. Also diese besondere Haptik, die die Blätter haben mit dem geriffelten Papier, anders als eigentlich alle anderen Zeitschriften, die so glatt sind und beschichtet. Also da bleiben wir bei und ja, wir sind gespannt.
Also Heft neu und schön, der Inhalt ist wie immer spannend. Und gleich gibt es hier wie immer auch unsere persönlichen Lesetipps zum Januarheft und natürlich die Interviews. Also gleich kommt Susanne Götze in die Redaktion und sie erklärt, warum Energiepolitik heute mehr denn je immer auch eine Sicherheitsfrage ist. Denn nicht erst seit der Explosion der Nord Stream Pipeline sollte uns bewusst sein, wie gefährlich es ist, dass wir uns mit unseren Gas- und Erdölimporten von anderen Staaten abhängig gemacht haben. Also Zeit für mehr Autonomie und für alternative Energiequellen. Dann spreche ich mit dem Sinologen Lukas Brang über den immer deutlicheren Führungsanspruch Chinas auf dem politischen Parkett. Er erklärt, wie Peking seit dem Amtsantritt von Xi Jinping versucht, seine Idee einer multipolaren Welt umzusetzen, das allerdings weltweit die Ausbreitung autoritärer Systeme begünstigt. Und nicht zuletzt freue ich mich auf Christo Lazarevic, der im vergangenen Jahr sehr viel in Serbien war, wo die Bevölkerung gegen das korrupte System protestiert. Auslöser war der Einsturz des Bahnhofsvordachs von Novi Sad im letzten November, bei dem 16 Menschen umkamen. Und der Protest, der damals begann, der hat sich inzwischen zu einer landesweiten Oppositionsbewegung ausgeweitet. Aber vorher hören wir jetzt noch Annette und Ferdinand, die euch ihre persönlichen Lesetipps für den Januar verraten.
Ja, meine Empfehlung aus dem Januarheft ist der Kommentar von Ebbe Volkwatzen, Der Kampf um Grönland, Versöhnung als Geopolitik. Schon kurz nach seinem Amtsantritt sorgte US-Präsident einmal mehr für Aufsehen, also oft und noch einmal mehr, nämlich mit der Aussage, Grönland notfalls auch mit Gewalt unter US-Kontrolle zu bringen. Und das käme nämlich einem Angriff auf einen Gründungsstaat der NATO gleich, denn Grönland gehört zu unserem nördlichen Nachbarn. Dänemark hat sich aber wiederum durchaus viel zu Schulden kommen lassen im Umgang mit den Einwohnern vor Ort in der langen Geschichte. Vor allem mit Frauen, denen ab 1960 zwangsweise Spiralen eingesetzt wurden, wodurch viele tatsächlich im ganzen Leben lang keine Kinder bekommen konnten. Und es gab fragwürdige Adoptionen, Kinderwegnahmen und das bis heute selbst in Dänemark, das beschreibt Ebbe Folkvardsen auch, und eine erzwungene Urbanisierung und alles mit dem Ziel, die Inuit einem vorgeblichen dänischen Lebensstil anzupassen. Und lange hat sich Dänemark dieser Politik überhaupt nicht gestellt. Nun aber sorgte diese Androhung von Trump dafür, dass sich die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in Grönland deutlich entschuldigte. Also sie ist hingereist und hat sich entschuldigt, es flossen Tränen und es kam schon rüber, dass das auch irgendwie ernst gemeint war. Unser Autor zeigt in seinem Text eben die kolonialen Verfehlungen auf, wie sie bis heute fortwirken und verknüpft es aber eben auch mit einem Blick auf aktuelle geopolitische Entwicklung. Und deswegen meine klare Leseempfehlung, Ebbe Folkvardsen, der Kampf um Grönland, Versöhnung als Geopolitik.
Ich empfehle den Text von Judith Kohlenberger, Die Politik der Empathie, wie wir Migrationspanik und autoritärem Denken begegnen können. Und Kohlenberger macht einiges, sie zitiert Studien, wie man sozusagen an Leute mit einem rechten, rassistischen Weltbild rankommt. Aber sie argumentiert vor allem, dass man zwar Rechtspopulisten keine öffentliche Bühne bieten sollte, dass man aber im Privaten gar nicht anders kann, als sich auf Gespräche mit Leuten ernsthaft einzulassen, auch wenn sie zum Beispiel rassistische Positionen äußern und so weiter. Sie schreibt, es sei geradezu notwendig und es ist vielleicht auch eine Zumutung, sich zugewandt zu zeigen in solchen Gesprächen, weil wir einfach ein Drittel der Leute haben in Deutschland, die AfD wählt oder in ihrem Fall in Österreich die FPÖ wählt. Und nur durch eine gewisse Zugewandtheit im Alltag gegenüber den Wählerinnen und Wählern solcher Parteien könnten wir überhaupt autoritäre und illiberale Tendenzen in der Gesellschaft zurückdrängen. Der Text hat auch, wie man sich vielleicht vorstellen kann, in der Redaktion zu Diskussionen geführt. Das ist ja auch eine Zumutung, das sagt die Autorin auch. Also soll man wirklich rassistischen Ausfällen zuhören und dann noch zugewandt bleiben? Wie soll das überhaupt funktionieren? Ist vielleicht auch nicht für jeden was, sagt sie auch nicht. Aber vielleicht ist der Text ja auch eine Anregung für einige von euch, die jetzt zuhören in der Vorbereitung auf die Diskussion mit Verwandten über die Feiertage. Also deswegen meine Empfehlung, Judith Kohlenberger, Die Politik der Empathie.
Das ist wirklich der perfekte Lesetipp für Weihnachten. Ja, ich habe auch einen mitgebracht, meinen Lesetipp. Und zwar ist das das Plädoyer für eine Massenbewegung gegen Trump vom New York Times-Kolumnisten David Brooks. Der fragt, warum die demokratischen Kräfte in den USA es bisher nicht geschafft haben, den autoritären Umbau unter Trump zu stoppen. Er fordert eine neue Massenbewegung mit einer ganz klaren Vision. Denn das Haupthindernis, meint er, ist, dass die Opposition in den USA zu vereinzelt und zu kleinteilig denkt und sich deswegen auch zu leicht einschüchtern lässt. Brooks erinnert daran, dass Demokratien eigentlich nie plötzlich sterben, sondern schleichend, weil wir uns an Einschüchterungen, an Einschränkungen gewöhnen und anpassen. Es braucht also eine gemeinsame, parteiübergreifende Vision, sagt er, also kreative Formen des Protests und nicht zuletzt auch glaubwürdige Persönlichkeiten, die diesen Protest verkörpern könnten. Und Geschichten, gute alternative Erzählungen gegen den Trumpismus. Also ein super gut geschriebenes Plädoyer für demokratischen Widerstand und so ein Text, bei dem man ganz viel unterstreichen möchte, weil viele Punkte auch für uns tatsächlich wichtig sind. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu den Interviews und Annette und Ferdinand, wir drei, wir hören und sehen uns dann danach nochmal wieder. Der Winter steht vor der Tür, es wird langsam kalt, wir drehen die Heizung auf, alles gut. Aber es ist gerade mal 3 Jahre her, dass in Deutschland viele Menschen Angst hatten, dass ihre Wohnung nicht mehr warm kriegen würden. Denn im Winter 2022 drehte Russland uns den Gashahn zu. Die Preise explodierten und für alle sichtbar stand im Raum die Energiefrage. Wie abhängig und verletzlich wir in Europa gerade im Bereich der Energie sind, darüber spreche ich jetzt mit Susanne Götze. Sie hat mit Annika Jöris für die Blätter einen Artikel geschrieben, der auf ihrem gemeinsamen Buch Die Sicherheitslüge basiert. Hallo Susanne.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, die Energiefrage, das war ein Riesenthema vor 3 Jahren. Viele Menschen haben sich zum ersten Mal gefragt, wo kommt eigentlich mein Gas her, mit dem ich heize? Oder viele wollten auch einen Kamin unbedingt haben, um sich für den Ernstfall zu wappnen und unabhängig zu sein. Wie hast du das erlebt? Was war für dich das Interessanteste als Klimajournalistin?
Genau, das war nämlich das erste Mal wirklich interessant, dass die Leute sich das erste Mal klar gemacht haben, dass nämlich das meiste Energie, was wir in Deutschland benutzen, und zwar für alles, also egal, wenn ich morgens aufstehe, bis ich abends ins Bett gehe, wird alles mit dieser fossilen Energie betrieben. Und viele Leute machen sich einfach gar nicht klar, dass das fast zu 100%, also 90-95% aus dem Ausland auf langen, lange Lieferketten über die Weltmeere hinweg oder durch Pipelines importiert werden muss. Und zwar beim Erdgas und beim Erdöl. Das heißt, egal ob es sich um die Frühstücksbrötchen handelt, die gebacken werden müssen, meistens mit Gas immer noch, bis hin zur Tankfüllung, wenn ich früher in die Tanke fahre und irgendwie Pendler bin. Genau, alles muss eben mit diesen importierten Energien betrieben werden. Und die kommen halt aus Ländern meistens, die sehr weit weg sind und die oft auch nicht demokratisch sind. Und ich glaube, dass wir das eben durch die Gaskrise 2022 das erste Mal alle so richtig erleben konnten, also was es bedeutet, also dass wir uns klar gemacht haben, wir sind abhängig und gleichzeitig auch noch von einem autokratischen Land und was das bedeutet.
Also das ist jetzt 3 Jahre her und man hat das Gefühl, die Debatte ist schon so wieder ein bisschen versickert. Wir sind aber trotzdem noch von den Importen abhängig. Und jetzt schreibt ihr, das ist sogar eine sicherheitspolitische Gefahr. Was heißt das genau?
Man muss sagen, genau in diesen 3 Jahren hat es eigentlich nicht diesen Bewusstseinswandel gegeben, den es hätte eigentlich geben müssen, weil es war schon ziemlich existenziell, was uns da passiert ist. Wir hatten ja alle wirklich Angst, dass wir die Wohnzimmer nicht warm kriegen, weil die Gasreserven, die Gasspeicher leer laufen. Und wir erinnern uns noch, bis heute gibt es ja überall noch so die Statistiken mit den Gasständen, wo man guckt, oh, so und so viel Prozent ist jetzt der Gasspeicher gefüllt. Und diese Angst war aber relativ schnell weg, weil man dann halt versucht hat, das Gas zu ersetzen. Aber grundsätzlich ist das Problem ja geblieben und wir sagen in unserem Text, es ist sogar schlimmer geworden, weil die Weltlage sich eben noch mal verschlimmert. Es geht halt nicht nur um Russland, sondern mittlerweile auch um ganz viele andere Lieferstaaten, von denen wir abhängig sind. Und deswegen haben wir so ein bisschen diesen Druck gehabt innerlich, wir müssen das jetzt auch noch mal klarer benennen, weil wir reden im Grunde die ganze Zeit über ein unabhängiges Europa. Das heißt, wir müssen militärisch unabhängig werden. Das ist ja das große Credo, mit dem auch Friedrich Merz in die neue Regierung angetreten ist. Alle haben das verstanden im Grunde, ein souveränes Europa, das ist klar. Aber dass man im Grunde in Energiefragen das genauso denken muss und dass Energie existenziell für unsere Volkswirtschaften und unser Alltagsleben ist, ich glaube, das ist noch nicht so richtig angekommen.
Also Experten waren ja auch davor, dass diese Energieabhängigkeit als Waffe gegen uns verwendet werden könnte. Wie real ist denn diese Gefahr, dass sowas mal passiert?
Also wie gesagt, ist es ja schon mehrmals passiert und wir haben das Gefühl, dass es gerade auch zunimmt und zwar aus verschiedenen Gründen. Also erstmal kann ich sagen, es gibt abgesehen davon, dass fossile Brennstoffe die Klimakrise anheizen. Das ist schon mal das eigentlich Grund genug, von ihnen wegzukommen. Also das heißt, eine Energiewende zu machen. Aber abgesehen von diesem schon riesigen und vor allem auch längerfristig oder auch kurzfristig riesigen Problem, haben wir im Grunde 3 Sicherheitsrisiken. Also das erste ist, wir haben ja Lieferverträge über Erdöl und Erdgas mit verschiedenen Ländern, von denen wirklich die meisten, außer im Grunde Norwegen, autokratisch sind oder auf dem Weg hin zu Autokratien. Wenn diese autokratischen Staaten der Meinung sind, dass die Europäische Union anders handeln sollte oder beispielsweise ihre Gesetze ändern sollte oder einfach mit unserer Politik oder Außenpolitik nicht einverstanden ist, können die einfach sagen, okay, dann gibt's halt weniger Erdgas oder kein Erdöl. Das ist passiert jetzt auf 2 Ebenen auch schon in jüngster Zeit in diesem Jahr. Das war noch ein bisschen der Anlass, den Text zu schreiben. Und zwar einmal hat Katar gesagt, wenn ihr beim Lieferkettengesetz nicht nachbessert, dann kann es sein, dass hier so Erdgaslieferungen nicht ankommen. Das war die erste Erpressung, ganz deutlich. Und das war ein offener Brief, den kann man auch nachlesen. Das war jetzt nicht irgendwie so eine interne. Und dann kann man sich vorstellen, wenn das schon so ein offener Brief ist, was da hinter den Kulissen abgeht.
Und die EU hat das ja jetzt abgeschwächt, ne? Das Lieferkettengesetz.
Genau, und im Grunde ist auch jetzt das passiert. Das Lieferkettengesetz wurde abgeschwächt, also im Sinne eines autokratischen Landes im Grunde. Ob es jetzt einen direkten Zusammenhang gibt, das will ich jetzt nicht sagen, aber es ist diese Erpressungen laufen schon. Und gleichzeitig haben wir es mit den USA, die im Grunde Europa erpresst haben und gesagt haben, okay, wenn ihr irgendwie niedrige Zölle beispielsweise auf Autos wollt, dann müsst ihr hier unser Erdgas kaufen. Und das ist natürlich längerfristig ein Problem, weil wir wollen ja eigentlich, wir haben den Green Deal in Europa und wir wollen von fossilen Brennstoffen runter, nicht mehr davon. Und jetzt wurde uns so ein Milliardendeal aufgezwungen. Also der muss jetzt erst ausbuchstabiert werden, aber im Grunde ist der jetzt schon so beschlossen und den kann die USA immer wieder als Hebel benutzen.
Du meinst diese Situation, als von der Leyen in den USA war, um die
genau.
Zölle abzuwehren?
Genau, exakt. Und im Grunde war das so ein doppelter fossiler Deal. Ne? Also es geht um unsere Autos, die wir loswerden wollen, also mehr Autos produzieren und dann mehr Erdgas zu bekommen. Also quasi so ein doppelfossiler Beschluss, den ich also auf mehreren Ebenen schwierig finde. Genau, also das ist einmal diese Erpressbarkeit, erstes Problem. Das zweite sind die Lieferketten selbst. Und ich glaube, das ist auch in der Russland-Krise uns so richtig klar geworden. Eine Pipeline kann sabotiert werden. Und es gibt noch viele andere Pipelines beispielsweise, die auch aus Norwegen kommen. Da sind wir mittlerweile zur Hälfte abhängig. Also 48% kommt das Gas aus Norwegen. Das sind auch 3 Pipelines. Und wir wissen, was gerade in der Ostsee und Nordsee so los ist. Stichwort Schattenflotte und Sabotage an Kabeln. Das ist alles nicht sicher. Plus, dann haben wir noch Flüssiggastanker und Öltanker, die ganze Zeit über die Weltmeere schippern und auch an schwierigen Meerengen vorbei oder an Küsten wie im Jemen, wo halt Rebellen sitzen, die weder Europa noch anderen Ländern irgendwie was Gutes wollen. Ne? So, und man muss vorstellen, dass beim Erdöl und beim Erdgas sind wir alle von diesen internationalen Märkten abhängig. Das heißt, wenn beispielsweise bei Australien irgendwie ein Öltanker sinkt, dann hat das Auswirkungen auf unseren Ölpreis. Egal, ob wir das Öl in diesem Öltanker gekauft haben, direkt oder nicht. Ne? Das heißt, wir sind von diesen Schwankungen, von der Volatilität der Märkte abhängig. Und alle Experten auf dem Gas- oder Ölmarkt sagen, diese Schwankungen werden zunehmen. Das heißt, wir sind davon abhängig, es kann teurer werden.
Interessant ist ja natürlich, dass man das dann eher auch so schicksalhaft hinnimmt, ne? Also die Ölpreisschwankungen oder wenn da so ein Tanker im Suezkanal feststeckt und alle Lieferwege durcheinander bringt. Aber da war ja noch ein dritter Punkt, sorry.
Der dritte Punkt ist, dass wir mit unseren Geldern, also diese Importe, und das hat jetzt die EU auch mal beziffert, das sind so 400 Milliarden im Jahr, die wir als EU in andere, meist wie gesagt autokratische Länder, für Importe bezahlen, für fossile Importe, also Erdgas und Erdöl. Und dieses Geld, wenn wir vorstellen, das fließt in autokratische Länder. Und die autokratischen Länder machen ja meistens nicht unbedingt gute Sachen damit. Das heißt, die finanzieren dann wieder Konflikte oder ihre Unterdrückung im eigenen Land. Das müssen wir uns auch klar machen.
Wir exportieren ja auch, sagt, ne, Ideologie. Also das ist ja
genau. Russland. Und das kommt dann auch wieder zurück. Ne? Also siehe russischer Einfluss auf die europäische und deutsche Politik. Aber Aserbaidschan ist ein anderes Beispiel. Die versuchen aktiv Einfluss zu nehmen und im Grunde auch mit den Devisen, die sie von uns auch noch bekommen. Und das haben wir dann auch nicht aus der Krise gelernt. Ne? Also wir haben es zwar erfahren und wir sehen das. Und es ist ja bis heute so, dass wir Erdöl und Erdgas aus Russland weiterhin beziehen. Natürlich in geringeren Mengen. Aber beziehen es immer noch und damit, das fließt direkt in Putins Kriegskasse und finanziert einen Krieg, bei dem wir wiederum gegensteuern mit Waffen. Also
immerhin, die EU hat ja gesagt, sie will jetzt verstärkt gegen die Schattenflotte vorgehen, aber es ist doch erstaunlich, wie lange das dauert, bis man Abhängigkeiten los wird und gleichzeitig geht man dann wieder neue ein. Also ich erinnere jetzt mal an Robert Habeck, den damaligen Wirtschaftsminister, der musste ja nach Katar und Gas für uns organisieren.
Absolut. Also wir haben mit sehr vielen Leuten gesprochen über die Situation. Das war ja nun wirklich auch besonders schwierig, weil gerade ein grüner Wirtschaftsminister musste quasi ausbaden, was wirklich jahrzehntelang SPD und CDU, sage ich mal, verbockt hatten, nämlich diese Abhängigkeit zu Russland. Und das war natürlich auch ja ziemlich ungerecht, wenn man das historisch betrachtet. Und was sollte er denn in der Situation machen? Also Deutschland war halt schon von diesem Erdgas abhängig und eben zu großen Anteilen auch von dem russischen. Und er musste das ersetzen. Wir haben jetzt eine Menge Flüssiggasterminals vor unseren Küsten liegen, die wir auch nur zum kleinen Prozentsatz nutzen. Und das sind natürlich auch viel mit Steuergeldern finanziert. Da kann man sich fragen, ob das sinnvoll ist. Aber trotzdem hat die Ampelregierung versucht, also die hat quasi gesagt, okay, wir hatten jetzt diese Krise und jetzt müssen ja echt alle verstanden haben, dass diese Abhängigkeit von Gas nicht so gut ist. Wie kommen wir da runter? Und in dem Zuge hatten sie damals das Gebäudeenergiegesetz, besser bekannt als Heizungsgesetz, um ein Jahr vorgezogen. Weil sie dachten, okay, die Leute haben jetzt verstanden, ich meine, die Heizung ist ja quasi in ihren Wohnzimmern und sie wissen, das Gas kommt jetzt ungefähr zur Hälfte aus Russland. Vielleicht sollten wir mal irgendwie was an unserem Heizungssystem ändern. Und das war aber so ungefähr so ja ein Jahr, nachdem diese große Krise war.
Und das war schon zu lange
hin. Das war schon zu lange, ja. Und dann kam ja diese Riesenkampagne, wo man gemerkt hat, diese Gesellschaft hatte im Grunde noch gar nichts gelernt. Wohingegen in anderen Ländern, ich war in Dänemark und habe mir da Großwärmepumpen angeguckt und dort mit Politikern gesprochen, die nicht unbedingt grün sind. Und die haben gesagt, bei uns haben das die Bürger so stark gefordert, wir konnten gar nicht anders, als so viel wie möglich umzustellen. Also es war uns wirklich eine Lehre.
Also das ist ja wirklich total spannend, dass das in anderen Ländern ganz anders aufgenommen wird. Und international ist ja die Solarenergie total auf dem Vormarsch. Warum macht gerade Deutschland da so eine rückwärtsgewandte, gasorientierte Politik?
wir erklären uns das auch in unserem Buch Die Milliardenlobby, aber auch in der Streitschrift, die wir jetzt veröffentlicht haben, wirklich auch mit dieser starken Gaslobby, die über Jahrzehnte hier gewachsen ist, dass wir einfach nicht nur da nicht loskommen von dieser Abhängigkeit von Gas, sondern dass es auch nicht gewollt ist, davon loszukommen, weil einfach viel zu viele Leute damit sehr viel Geld machen. Also auf ganz vielen Ebenen haben viele Leute ein Interesse daran, dass es mit der Abhängigkeit so erstmal weitergeht. Aus verschiedenen Gründen, aus verschiedenen Motiven heraus. Ne? Also man hat einfach einmal zum Beispiel diese ideologische Seite. Das sind einfach Leute, die im 20. Jahrhundert stecken geblieben sind und die einfach ideologische und kulturelle Vorteile gegenüber der Energiewende und den Erneuerbaren haben. Das sind meistens Rechte, also wie zum Beispiel die AfD. Und da können wir sagen, ja, die AfD, nee, das ist die größte Oppositionspartei und die treibt, wie wir wissen, auch bei anderen Themen die Union beispielsweise vor sich her. So, und dann haben wir innerhalb der Union auch konservative und sehr rechte Kräfte, sage ich mal, die da ein ähnliches Horn stoßen und die eben auch aus diesem fast der Kulturkampf gegen die Erneuerbaren, weil die Erneuerbaren sind irgendwie grün, also Parteifarbe grün, obwohl das an sich die Energiewende im Grunde nichts mit der grünen Partei an sich zu tun hat.
Sondern aber es ist sozusagen verquickt.
Ne, es ist verquickt, das heißt eine Art Kulturkampf oder ideologischer Kampf. Und dann haben wir halt diese personellen, das zeichnen wir auch nach, vor allen Dingen in unserem Buch Die Milliardenlobby, da kann man das genau im Detail nachschauen, diese jahrzehntelange Verquickung von Politikern mit der russischen Gaslobby.
Also so Leute wie Schröder, ne? Der ehemalige Bundeskanzler.
Schröder ist das berühmteste Beispiel, aber Platzig, es gibt viele, viele Beispiele und wir haben auch ganz viele so zwischenstaatliche Wirtschaftsforen so ausgemacht, Treffen, die ewig stattgefunden haben. Ich meine, da kennen sich Leute, das sind personelle, das sind Netzwerke, die so lange Bestand haben und, sag ich mal, durch eine Krise lassen die sich nicht einfach weg. Wir schon, wenn wir an die Vergesslichkeit der Leute denken, schon gar nicht.
Aber interessant ja, dass sich das Narrativ festgesetzt hat, dass die Lobby da verbreitet. Also, dass wir das billige Gas brauchen, um unsere Wirtschaft wieder anzukurbeln.
Also wir haben versucht, diese Lieferverträge einzusehen. Wir wissen ja gar nicht, wie billig das war. Das ist die erste Frage, ne? Also ob es wirklich so billig war. Es gibt auch Experten, die sagen, es war im Grunde ein ähnlicher Gaspreis wie andere Preise auch, die wir auf dem Weltmarkt hatten. Aber gut. Aber dieses Versprechen, eine relativ sichere und billige Versorgung zu haben, ne? Und damit die deutsche Industrie subventionieren, unseren Wirtschaftswachstum zu fördern. Und diesen Mythos, wie sehr mal ist ein Mythos gewesen und kam uns alle teuer zu stehen, diese Hoffnung, dass wir das wieder haben können, schlummert immer noch in vielen Politikern, aber auch in den Köpfen von vielen Wirtschaftsführern, denke ich. Genau, also und dann haben wir noch Leute, die konkret wirklich auch Geld mit Gas machen, ne? Also das sind natürlich die Lieferanten selbst, aber es sind auch die Zwischenhändler in Deutschland und aber auch Akteure, die wir oft übersehen, wie Stadtwerke. Also ein Stadtwerk macht mit dem Gasgeschäft mehr Geschäfte, als wenn sie sich eine Großwärmepumpe anschaffen. Weil bei der Großwärmepumpe die meiste Energie aus der Umgebung gezogen wird und nicht quasi importiert und dann gewinnbringend weiterverkauft werden kann. Und das ist zum Beispiel so ein technischer Unterschied, der macht aber einen Profitunterschied. Oder wenn wir zum Beispiel anfangen, Energieerzeugung dezentraler aufzustellen, dann haben einfach viel mehr Akteure was davon und nicht nur wenige. Das heißt, Geld wird verteilt und nicht monopolisiert oder Profite im Grunde zentralisiert. Und daran haben nicht alle ein Interesse. Ja.
Was auch immer als Argument gesagt wird, ist, naja, mit dieser erneuerbaren Energie, also wir machen uns ja dann möglicherweise von China abhängig. Genauso wie wir uns von Russland mit dem Gas abhängig gemacht haben, weil in China natürlich die Technologie produziert wird und wir auch immer weniger in der Lage sind, das bei uns autonom herzustellen. Ist das nicht tatsächlich ein Punkt?
Es ist natürlich richtig, dass zum Beispiel bei der Produktion von Solarstrom fast 90% der Solarpaneele kommen aus China. Das heißt, also bei fossilen Energien ist man ja, Anführungsstrichen, wenigstens noch von vielen verschiedenen Autokraten abhängig. Hier sind wir von einem autokratischen Land abhängig und das ist hochgefährlich. Gleichzeitig ist es aber so, dass diese Kräfte, die das jetzt sagen, auch dafür gesorgt haben, dass die Solarindustrie in Deutschland und Europa stirbt. Also allein in Deutschland sollen bis zu 80.000 Arbeitsplätze verloren gegangen sein, viel mehr als jemals bei der Kohlebranche.
Bei dem ersten Boom vor 15 Jahren ungefähr, ne?
Bei dem ersten Boom. Das heißt, man hat die hier runtergerockt und hat die nicht gerettet. Also weder Gewerkschaften noch Politik hat irgendwas getan, dass diese Industrie abwandert, diese Technologie. Jetzt ist sie komplett abgewandert und existiert sie quasi nicht mehr in Europa. Und jetzt versucht man mühsam, die irgendwie wieder herzuholen. Weil man natürlich gesehen hat, es ist sehr ungünstig, wenn man halt bei der von den Solarpaneelen quasi fast zu 100% abhängig ist. Aber es gibt einen großen Unterschied, und das will ich betonen, zwischen fossilen Abhängigkeiten und erneuerbaren Abhängigkeiten. Weil es gibt einen Unterschied zwischen Investitionsgütern und Verbrauchsgütern. Und wenn ich ein Solarpanel installiere, dann ist das ein Investitionsgut. Das heißt, ich installiere die Hardware und dann habe ich den Rohstoff, also die Sonne, umsonst. Die muss ich nicht irgendwie importieren, sondern die kommt. Das heißt, ich muss nur einmal was importieren von China und dann läuft's. 20 Jahre beispielsweise. bei fossilen Rohstoffen, ich installiere ein Kohle-, ein Gaskraftwerk oder kaufe ein Auto oder was auch immer. Und dann muss ich aber immer wieder die Brennstoffe nachfüllen. Das hört ja nicht auf, ne? Also ich habe diese Hardware, aber ich muss immer wieder nachfüllen. Und das ist der große Unterschied. Und deswegen ist es einfacher, unabhängig mit Erneuerbaren zu werden, weil ich muss ja im Grunde nur die Hardware produzieren. Das Nur ist trotzdem ein großes Nur. Beispielsweise die Europäische Union hat das ja auch schon erkannt. Also wir sind jetzt hier auch nicht allein auf weiter Flur, die wir das fordern oder die wir diese Sicherheitsrisiken denken, sondern es gibt den Net Zero Industry Act von der Europäischen Union und da steht auch drin, dass man bis 2030 versucht, so ungefähr 40% der erneuerbaren Produktion, also der Hardware, hier in Europa zu machen. Und da hat man sich jetzt verschiedene Sachen ausgedacht, beispielsweise Resilienzboni, ne, dass man versucht, diese Industrie hier wieder aufzubauen, die man im Grunde hier schon mal hatte und dann die abgewandert ist. Und das sind so erste Schritte. Die Frage ist nur, ob die Mitgliedstaaten das auch so umsetzen, ob eine Katharina Reiche so eine EU-Richtlinie richtig umsetzt, dass sie dann auch greifen. Das sind natürlich alles Risiken, das wissen wir jetzt nicht. Und dieses Problem ist schon auch bekannt. Sogar der BND, also auch Geheimdienste, sehen diese Sicherheitsrisiken. Und genau, es ist im Grunde ein Mainstream. Aber die Frage ist, wie schnell man da jetzt was tun kann.
Mhm. Weil, und das erleben wir natürlich jetzt an der Bundesregierung, dass sie das eher verlangsamt. Ne? Also alles soll nach hinten geschoben werden, Verbrenner aus. Also man hat das Gefühl, da wird der Druck rausgenommen. Jetzt wäre so für mich dann tatsächlich die letzte Frage. Also es gibt noch unheimlich viele tolle Themen in eurem Text und auch in der Streitschrift. Können wir leider jetzt nicht mehr ansprechen alle, aber das bleibt ja noch zum Lesen auch übrig. Aber so als letztes würde ich doch noch mal gerne wissen, was können wir eigentlich als Einzelne tun, wenn wir nicht den Kopf in den Sand stecken wollen?
Eine Energieinfrastruktur ist schon etwas, was, wo jetzt nicht jeder Bürger einzeln anfangen kann, was zu tun. Das ist halt leider in der Natur der Sache. Und geht ja hier wirklich um große Mengen von Energie, die künftig ökologisch produziert werden müssen. Und die kann natürlich nicht jeder nur mit einem Balkonkraftwerk schaffen. Also wenn dann sagt, okay, ich baue mir ein Balkonkraftwerk, das ist irgendwie total schön, aber löst natürlich trotzdem diese Sicherheitsprobleme nicht. Aber grundsätzlich, was mir persönlich als Autorin sehr viel Hoffnung gibt, wenn ich zum Beispiel so eine Bürgerenergiegenossenschaften besuche. Das habe ich auch in diesem Jahr relativ viel gemacht. Und da habe ich wirklich spannende Beispiele gesehen von Leuten, die sich halt in diesen Genossenschaften zusammengetan haben. Und es ist nicht nur so, dass die dann denken, oh, wir sind alle Öko und wollen jetzt mal was für den Weltfrieden tun, sondern die machen das natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen. Das heißt, mit jeder Energiegenossenschaft holen sich die Bürger ein Stück von den Profiten, die eigentlich an die großen Industriekonzerne oder an Stadtwerke gehen, zu sich.
Das heißt, die produzieren ihren eigenen Strom und verkaufen den sogar an die Netzbetreiber. Also eigentlich eine Idealform von Energieunabhängigkeit, oder?
Und das ist gerade zum Beispiel auf dem Land total spannend, wo man sagt, diese abgehängten Regionen, strukturschwach und so weiter. Und ich war zum Beispiel in so einer strukturschwachen Region und da gibt es einige, die heißen Energiedörfer. Es gibt mittlerweile über 200, die wirklich fast autark sind. Also das heißt, die nicht nur ihr Dorf mit Strom und übrigens aber auch mit Wärme, also zum Beispiel Bioenergie, versorgen, sondern das dann auch in die, vor allem den Strom dann in die Netze einspeisen und darüber Geld verdienen. Zum Beispiel in Franken war ich in einem Dorf gewesen und die haben dann gesagt, ja, wir haben das schon hier seit 20 Jahren. Das ist ja der Bürgermeister, der ist CSU übrigens. Der hat das vorangetrieben und in der Gaskrise hatten wir überhaupt kein Problem. Wir hatten auch keine Angst, sondern wir hatten ja hier unser Nahwärmenetz und der Strom kam sowieso bei uns von der Sonne und vom Wind. Und dann haben wir noch fleißig exportiert und die haben auch gut Dividenden dann gemacht. Und da konnte sich jeder Dorfbewohner in so einer Genossenschaft einkaufen, so Anleihen kaufen und dann kriegt er jetzt pro Jahr eine Ausschüttung. Und ich finde, wenn das die Antwort ist, dass nämlich beim Einzelnen, dass der Einzelne auch wirklich von dieser Energiewende was hat, ne, und nicht nur das Stadtwerk verdient oder große Gaskonzerne, das ist doch wirklich der größte Anreiz, also nicht nur aus ökologischen Motiven, sondern auch eben aus wirtschaftlichen Motiven, da was zu verändern oder sich vielleicht mal in seinem Dorf oder in seiner Kleinstadt umzuhören. Vielleicht gibt es ja so eine Genossenschaft, kann ich da irgendwo mitmachen? Kann ich sowas gründen? Gibt es irgendwo ein Grundstück? Also dazu kann ich nur ermuntern.
Das gibt einem doch das Gefühl der Unabhängigkeit wieder zurück und auch viel mehr, als wenn ich jetzt Holzscheite hinter meinem Haus stapel.
Absolut. Und was gibt es Patriotischeres, kann man eigentlich nur der AfD entgegenrufen, als die eigene Wind und Sonne aus den eigenen Landen. Also
okay. Herzlichen Dank, Susanne Götze. Super, dass du gekommen bist, um über deinen und Annika Jöres Text hier zu sprechen.
Vielen Dank euch.
Wir stecken mitten in einer Zeitenwende, die weltweit zu neuen Allianzen führt. Und dabei rückt ein großer Player immer stärker in den Fokus: China, die zweitgrößte Wirtschaft der Welt, die auch geopolitisch längst großen Einfluss hat. Welche Rolle China heute schon spielt? Und welche Rolle es künftig spielen will, darüber spreche ich jetzt mit dem Sinologen Lukas Brang aus Freiburg. Hallo Lukas.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, China präsentiert sich neuerdings sogar als Vermittler in internationalen Konflikten, will beim Ukraine-Krieg oder im Nahen Osten mitreden. So richtig überraschend ist das aber eigentlich nicht, wenn man sich überlegt, dass es die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt ist. Aber welche genaue Vision hat der chinesische Staatschef Xi Jinping für sein Land?
Ich würde dir zustimmen, dass das auf den ersten Blick gar nicht so überraschend wirken mag. China ist immerhin ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats, eine Siegermacht des Zweiten Weltkriegs und verfolgt eigentlich seit langem die Idee, dass es als ein Garant des Weltfriedens auftritt. Die Frage, was Xis Vision für Chinas Rolle in der Welt ist, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Xi hat natürlich selber das Ziel vorgegeben, eines großen Wiederaufstiegs der chinesischen Nation. Was das aber für Chinas globale Rolle konkret bedeutet, bleibt häufig im Wagen. Es gibt Autoren, die eher Chinas Strategie rein defensiv deuten und die diese expansiven Dynamiken der letzten Jahre eher auf so eine Art Einkreisungsfantasie oder Paranoia zurückführen.
Paranoia? Okay. Kannst du das erklären?
Also beispielsweise im Rahmen der neuen Seidenstraße. Das Ganze wirkt ja erstmal wie eine ökonomische Expansion, die vielleicht auch primär wirtschaftlichen Vorteil bringen soll.
Aber die neue Seidenstraße, das bringt doch China enorme wirtschaftliche Vorteile. Also China hat ja in den letzten 20 Jahren in der ganzen Welt Handelskontakte geknüpft. Vor allem mit Ländern des globalen Südens, wo sie dann Rohstoffe herbekommen, wo sie aber auch ihre Technologie hin exportieren können. Das klingt doch alles nach einem super strategischen Plan. Wieso soll China da eine Paranoia haben?
Ja, die strategischen Ziele sind gar nicht so eindeutig. Also man könnte auf den ersten Blick ja vermuten, es geht in erster Linie um wirtschaftlichen Profit oder wirtschaftliche Dynamik oder Expansionsdynamik. Häufig sind viele dieser Prestigeprojekte aber wirtschaftlich völlig unrentabel und dennoch hält Peking an ihnen fest. Und das legt nahe, was viele Autoren auch immer wieder betonen, dass China eher geostrategische Ziele vielleicht verfolgt. Zum Beispiel sich unabhängiger zu machen von vulnerablen Transportwegen, ja, etwa Seeengen in der Straße von Malakka, wo China die Furcht hegt, dass die Vereinigten Staaten in einem Konfliktfall vielleicht eine Blockade durchsetzen könnte, etwa. Ja. Das heißt, teilweise gibt es durchaus geostrategische Absichten, die hinter diesen scheinbar wirtschaftlichen Projekten stehen. Das Ganze kann man natürlich eher als defensive Furcht vor einer Einkreisung durch amerikanische Sicherheitsbündnisse deuten. Das ist aber nicht die einzige Deutung, die es gibt.
Also in jedem Fall ist es vorteilhaft für China. Das sieht man ja ganz eindeutig, ja. Wenn es zum Beispiel das Erdöl aus bestimmten Staaten bekommt oder was auch immer, was es selber nicht produziert und dann die Seewege dahin auch noch absichert. Also eigentlich eine ganz clevere Strategie.
Ja, also es scheint auf den ersten Blick so eine Art genialer Masterplan zu sein. Ich bin da aber allerdings eher skeptisch. Also ich denke, es gibt durchaus Vorteile für China, die daraus resultieren. Viele dieser Projekte sind aber, wie gesagt, ökonomisch erstmal unrentabel. Ja? Also es ist auf lange Sicht gar nicht so ganz sicher, inwiefern diese Strategie aufgeht oder inwiefern sie sich immer eins zu eins in politischen Einfluss etwa ummünzen lässt. Also gerade die Staaten Afrikas, aber auch Südostasiens verfolgen häufig eigene autonome strategische Ziele, wenn sie mit China zusammenarbeiten. Und China ist nicht immer in der Lage, seine eigenen Interessen da eins zu eins durchzusetzen.
Aber parallel zu dieser Wirtschaftsexpansion knüpft China ja auch schon länger eigene weltweite politische Netzwerke jenseits von NATO und UNO. Also ich denke jetzt ganz konkret an die Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit oder die Kooperation der sogenannten BRICS-Staaten, wo ja China jeweils federführend ist. Sind diese Zusammenschlüsse auch aus so einer defensiven Paranoia heraus entstanden oder ist da eine andere Vision dahinter?
Also in der Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit, die ja von China ganz maßgeblich mit gegründet wurde, zusammen mit Russland und einer Reihe von zentralasiatischen Staaten im Jahr 2001, ist diese Idee einer neuen Weltordnung, einer multipolaren Weltordnung von Anfang an zentral gewesen. Insofern kann man sagen, die SOZ und in geringerem Maße vielleicht auch die BRICS stellen so eine Art Nukleus einer alternativen chinesischen Weltordnungsvorstellung dar. Auch hier gelingt es China aber nicht immer, seine strategischen Ziele durchzusetzen. Das ist ganz interessant. Man könnte ja meinen, diese Organisation, die maßgeblich auf chinesische Initiativen zurückgeht, wäre auch immer auf einer Linie, etwa was chinesische Sicherheitsnarrative angeht. Dem ist aber nicht so. Die SOZ hat seit dem Jahr 2017 eine Erweiterungsdynamik erfahren mit dem Beitritt Indiens und Pakistans und zuletzt auch des Irans und Belarus. Und insbesondere Indien steht eigentlich sehr stark auf der Bremse, was chinesische Ordnungsvorstellungen angeht. Das heißt, selbst innerhalb dieser auf den ersten Blick Partnerschaftsorganisationen Chinas regt sich immer wieder offener Widerstand oder sogar Pushback gegen chinesische Initiativen. Das heißt, es ist nicht so einfach, dass China seine neue wirtschaftliche Macht eins zu eins in politischen Einfluss umsetzen könnte.
Okay, aber trotzdem steht da ja eine Vision auch hinter, ne? Mhm. Also auch wenn die vielleicht nicht auf Qi direkt zurückzuführen ist, was für eine Weltordnung wird da proklamiert? Warum brauchte es überhaupt diese alternativen Organisationen?
Ja, der zentrale Begriff ist vielleicht der der Multipolarität. Der wird von sowohl China als auch Russland schon seit den 1990er Jahren dezidiert und sehr bewusst ins Zentrum gerückt einer neuen postamerikanischen Weltordnung. Multipolarität ist ja erstmal ein sehr vager Begriff. Überhaupt ist die chinesische Ordnungsvorstellung relativ abstrakt und es ist eher klar, wogegen China sich wendet, als wofür es im positiven Sinne stehen würde. Insbesondere wird natürlich kritisiert die bestehende US-Hegemonie, unilaterale westliche Sanktionen gegen etwa Russland, aber auch zunehmend andere Staaten, die als Bruch des Völkerrechts gedeutet werden. Belehrungen der westlichen Staaten in der Menschenrechtsfrage werden abgelehnt. Und das ist vielleicht der entscheidende Punkt, es gibt eine sehr starke, dezidierte Kritik an westlichen Sicherheitsbündnissen, insbesondere an der NATO. Und das ist nicht nur auf abstrakter Ebene so, sondern auch ganz konkret, wenn man sich etwa chinesische Positionen zum Russland-Ukraine-Konflikt anschaut, dann ist nicht nur die chinesische Führung, sondern auch die Mehrheit der chinesischen Analysten der Ansicht, dass die sogenannte Ukraine-Krise eigentlich im Wesentlichen zurückzuführen ist auf eine westliche Verletzung von russischen Sicherheitsinteressen.
Das ist natürlich russisches Narrativ auch.
Genau. Aber
das ist natürlich total wichtig, was du gerade gesagt hast, dass es da auch darum geht, die westliche Moralvorstellung da zurückzuweisen.
Das auf jeden Fall, ja.
Im Prinzip ist doch dieser Zusammenschluss, soll ja auch autoritäre Staaten fördern. Also weil man sich ja auch dezidiert gegen Demokratien richtet. Und
wenn man versuchen wollte, die chinesische Weltordnungsvorstellung auf ein paar Begriffe zu bringen, würde ich sagen, es geht um eine illiberalere Welt, in der Menschenrechte weniger eine Rolle spielen und in der Sicherheit vor allem verstanden wird als autoritäre Regimestabilität.
Ruhe sozusagen.
Genau, so eine Art autoritäre Ruhe. Und Frieden wird dementsprechend auch verstanden als im Wesentlichen ein Zustand, in dem verschiedene Staaten nicht in die inneren Angelegenheiten von anderen Staaten intervenieren und in dem, das wird aber eher implizit so formuliert, verschiedene Großmächte ihre jeweiligen Einflusssphären weitgehend respektieren.
Und wie kann man da in diesem Rahmen das verstehen, dass China sich zuletzt häufiger in internationalen Krisen versucht hat einzumischen? Also das passt ja nicht ganz zusammen.
Ich würde sagen, die chinesische Position ist durchaus widersprüchlich. Einerseits wird weiterhin auf die Einhaltung eines universellen Völkerrechts und auf die zentrale Rolle der UN verwiesen. Andererseits sucht China einen sehr engen Schulterschluss mit Staaten wie Russland, die natürlich eine eher regionale, exklusive Ordnung, die sich gegen dieses universelle Verständnis wendet, anstreben.
Wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Konflikt Iran-Saudi-Arabien anschauen, der ja uralt ist, das sind ja Erzfeinde. China hat es da geschafft, vor ein paar Jahren eine Annäherung herbeizuführen zwischen den beiden. Das wurde dann auch groß gefeiert. Allerdings muss man ja auch dabei wissen, dass beide Länder ganz enge Handelsbeziehungen zu China haben und dass China sein Erdöl von beiden Ländern bezieht. Also das Narrativ ist jetzt, wir sind die Friedensbringer. Faktisch steht aber doch möglicherweise auch nur eine ganz pragmatische Entscheidung dahinter, dass man die beiden Lieferanten des Erdöls nicht, dass man da keinen Krieg riskieren möchte.
Ich denke, das spielt durchaus eine Rolle. Ich würde es aber nicht auf rein ökonomistische Absichten reduzieren wollen. Gerade die Vermittlung im saudi-iranischen Konflikt war eine sehr gute Möglichkeit für China, dieses eher abstrakte Friedensnarrativ, das eher in Friedensformeln daherkommt, mit konkreten diplomatischen Inhalten zu füllen. Dass dort auch ökonomische Interessen im Hintergrund stehen, ist, denke ich, außer Frage. Dennoch würde ich schon sagen, dass China darüber hinausgehende Interessen hatte, sich als neue Ordnungsmacht zu positionieren. Das hat natürlich langfristig, insbesondere seit dem erneuten Amtsantritt Donald Trumps, nicht funktioniert, weil die USA sich wieder stärker einbringen in die Region, was ich auch eher deuten würde als durchaus im chinesischen Interesse, da die Volksrepublik, denke ich, abgesehen von diesen Vermittlungsbemühungen eigentlich nicht wirklich in der Lage war, konkrete Sicherheitsgarantien den beteiligten Staaten bereitzustellen, anders als ja die Vereinigten Staaten.
Also die Vereinigten Staaten, wie du es jetzt gerade ansprichst, im Grunde ist das ja auch so ein Schlüssel für die chinesische Außenpolitik. Also sich immer wieder in Bezug zu setzen zu den USA. Und wenn dann solche diplomatischen Erfolge gelingen, dann ist das ja auch ein ziemlicher Triumph für Xi. Ne? Also so ähnlich war es ja auch, als er das geschafft hat, die Palästinenservertreter alle nach Peking einzuladen, von Vertreter von Hamas und Fatah letztes Jahr. Das war ja auch so ein Triumph nach dem Motto, uns ist etwas gelungen, was ihr, USA, die ganze Zeit nicht geschafft habt. Also es geht immer darum, auch sich mit den USA zu messen, oder?
Ich denke schon. Wobei im Fall dieser sogenannten Beijing Declaration, also von 14 Palästinenserorganisationen, die sich in Peking zusammengesetzt haben und dort die Bildung einer neuen nationalen Einheitsregierung beschlossen haben, wohl Chinas Anspruch weniger war, den Nahostkonflikt allgemein zu lösen, sondern eher sich als Vermittler in innerpalästinensischen Belangen zu profilieren. Was, denke ich, eine Rolle ist, die gerade die USA nicht wirklich einnehmen konnten, da sie sich zu sehr auf der Seite Israels positioniert hatten. China hat natürlich auch gar nicht die Möglichkeit, hier als neutraler Vermittler aufzutreten, anders als etwa im Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, da es gerade Israel mit seiner diplomatischen Offensive nach dem 7. Oktober weitgehend vor den Kopf gestoßen hat und eigentlich sehr wenig Einfluss auf die israelische Führung ausüben kann.
Also wir hatten jetzt gerade zwei Beispiele aus der arabischen Welt, wo China versucht hat, als Vermittler aufzutreten. Ich finde es aber immer wieder erstaunlich, muss ich sagen, dass man, wenn man bedenkt, dass China selbst die Uiguren, eine muslimische Minderheit im eigenen Land, brutalst verfolgt und ihrer Rechte beraubt, ja, wie kann China da erwarten, dass islamische Staaten seinem Regime Vertrauen schenken?
Das ist auf jeden Fall ein Widerspruch. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Führungen in den arabischen Staaten diesen Widerspruch für so zentral halten, dass sie dafür ihre guten Beziehungen zu China auf das Spiel setzen würden. Ich denke, es gibt hier auch eine Kluft in der arabischen Welt zwischen den politischen Führungen und den Meinungen in der Bevölkerung. Das hat man ja auch gesehen, etwa bei der Beziehung zu Israel. Die Abraham-Abkommen waren ja auch nicht unbedingt populär in der arabischen Welt, wurden aber von den beteiligten arabischen Staaten als strategisch so zentral gesehen, nicht zuletzt aufgrund des Drucks der USA, dass man mehr oder weniger die öffentliche Meinung beiseite schieben konnte. Und ich denke, es gibt eine ähnliche Dynamik in der Beziehung zu China. Also es mag schon sein, dass das Bild Chinas in der arabischen Welt, wenn man die Bevölkerung fragen würde, gar nicht so positiv ist. Das gleiche Bild zeigt sich übrigens auch in Zentralasien, wo ja ebenfalls viele mehrheitlich muslimische Staaten lokalisiert sind. Im Übrigen richtet sich die Politik der chinesischen Regierung ja auch nicht nur gegen Uiguren, sondern teilweise auch gegen ethnische Kasachen. Das hat aber meines Eindrucks nach die Beziehung Chinas zu Kasachstan nicht wirklich nachhaltig gestört, interessanterweise. Es kam sogar zu Auslieferungen von uigurischen Aktivisten aus Kasachstan nach China. Das heißt, hier ist China eigentlich sehr stark in der Lage, seine autoritäre Sicherheitsvision durchzusetzen, auch wenn das möglicherweise sich stark gegen die öffentliche Meinung in den Staaten richtet.
Man, weltweit sind ja auch autoritäre Staaten gerade im Vormarsch. Also ich glaube, erstmals gibt es mehr autoritäre Staaten als Demokratien auf der Welt. Also das heißt, China setzt auch so ein bisschen den Trend und verstärkt den Trend. Und so ganz unerheblich ist es ja in dem Zusammenhang ja auch nicht, dass China die zweitstärkste Militärmacht der Welt ist. Ne? Und gleichzeitig inszeniert sich China so als Friedensmacht, als Friedensengel. Wenn wir uns jetzt anschauen, die Situation im südchinesischen Meer, der Konflikt um Taiwan sieht ja so aus, als ob das jederzeit eskalieren könnte. Also Friedensrhetorik hin oder her, die Fakten sprechen eine andere Sprache, oder?
Ich würde dir zustimmen, dass es sich um einen Widerspruch handelt. Auch wenn natürlich aus der chinesischen Sicht heraus kein Widerspruch vorliegt. Ja, Taiwan wird gesehen als ein innerstaatliches Problem. Taiwan ist kein universell als souveräner Staat anerkanntes Gebilde, sondern das, was die Völkerrechtler ein de facto Regime nennen. Und aus chinesischer Sicht ist das ein rein innerstaatliches Problem.
Und nach dem chinesischen Weltbild darf man diesen inneren Konflikt dann auch mit Gewalt lösen. Also das ist dann in Ordnung.
Ja, China hat sich seit Jahren, seit Jahrzehnten geweigert, auf die Anwendung militärischer Gewalt zur Wiedererreichung einer Wiedervereinigung zu verzichten. Was natürlich immer wieder gefordert wurde von den USA und von anderen westlichen Verbündeten. Insofern ist natürlich auf rein faktischer Ebene ein eklatanter Widerspruch festzustellen. Man muss vielleicht auch sagen, dass der Taiwan-Konflikt natürlich sehr komplex ist. Ja, also nicht nur wegen dem internationalen Status Taiwans, der sehr umstritten ist, sondern auch, weil Peking hat sich in gewisser Weise selbst in ein selbstverursachtes Dilemma hineinmanövriert. Einerseits kann man keine wirklichen sinnvollen und attraktiven Modelle bereitstellen, um eine friedliche Wiedervereinigung herbeizuführen. Das Modell, das von Peking immer wieder propagiert wird, ein Land, zwei Systeme, ist durch die Politik Pekings in Hongkong weitgehend diskreditiert. Die junge Bevölkerung in Taiwan hat in den letzten Jahren zunehmend ein nationales Eigengefühl ausgebildet und hat keinerlei Interesse daran, mit der Volksrepublik China wiedervereinigt zu werden. Insofern tickt eigentlich aus Pekinger Sicht die Zeit. Und insofern kann man diese zunehmend aggressive Politik Chinas durch Einschüchterungstaktiken und so weiter auch als einen Moment der Schwäche deuten.
Das finde ich ja sehr interessant. Also als Schwäche Chinas hätte ich das jetzt gar nicht interpretiert. Aber du schreibst ja auch in deinem Artikel, wir neigen so ein bisschen zu einem einseitigen China-Bild. Also entweder ist man China-Romantiker oder man betreibt China-Bashing. Wie soll man denn nun am besten mit diesem Riesenland umgehen, das wirtschaftlich und militärisch die Nummer zwei auf der Welt ist, von dem wir in vielen Bereichen inzwischen schon abhängig sind, das aber Demokratie und Rechtsstaatlichkeit eher als Hindernis sieht?
Ja, das ist natürlich die Million-Dollar-Question. Die EU hat ja vor ein paar Jahren diese schöne Trias herausgegeben, China sei sogleich Partner, als auch Wettbewerber, als auch strategischer Rivale. Das klingt so ein bisschen holzschnittartig und nach Brüsseler Bürokratensprech. Ich denke aber, dass diese Formel durchaus den Kern des Problems trifft. Also es gibt weiterhin Felder, auf denen China ein Partner Europas sein kann und sein muss. Ich denke etwa an das Klima, Klimapolitik, aber vielleicht auch an Konflikte im Nahen Osten. Ja, China und die EU waren ja mal beide Garantiemächte auch des Nuklearabkommens mit dem Iran, bis die Trump-Regierung sich aus diesem zurückgezogen hat. Es ist durchaus denkbar, dass in solchen Konflikten auch in Zukunft wieder eine begrenzte Zusammenarbeit möglich wäre. Das Feld des Wettbewerbs nimmt natürlich zu. Ich hab keine Zauberformeln, wie damit am besten umzugehen ist. Für mich ist eigentlich der wichtigste Teil dieser Trias der letzte, nämlich der strategischen Rivalität. Und im Bereich der strategischen Rivalität sieht man in den letzten Jahren, dass dieses Element sehr stark zugenommen hat. Insbesondere durch die enge Zusammenarbeit Chinas mit Russland. Hier wäre es, denke ich, wünschenswert, dass die europäische Öffentlichkeit stärker eine einheitliche Position entwickeln könnte, was natürlich in der Praxis sehr schwierig ist, da ja etwa Länder wie Ungarn oder die Slowakei sich sehr pro-chinesisch, aber auch sehr pro-russisch positioniert haben und insofern eine gemeinsame europäische Position erschweren. Es wäre aber, denke ich, hier notwendig, stärker rote Linien zu definieren und diese auch klarer gegenüber Peking zu kommunizieren.
Umso wichtiger, dass wir genauer hinschauen, ne? Und danke, dass du uns dabei hilfst, den Blick auf die Hintergründe zu werfen. Herzlichen Dank, Lukas Brang, nach Freiburg für den Einblick und für deinen interessanten Artikel.
Vielen Dank für die Einladung.
In Serbien gehen seit mehr als einem Jahr immer wieder tausende Menschen auf die Straße. Auslöser für ihre Proteste war der Einsturz des Bahnhofsvordachs in der Stadt Novi Sad vor etwas mehr als einem Jahr. 16 Menschen starben bei dem Unglück, das wohl durch Push und Korruption verursacht wurde. Die Proteste begannen an den Unis, aber inzwischen haben sie das ganze Land erfasst. Christo Lazarevic war im vergangenen Jahr oft in Serbien, hat die Proteste erlebt und in den Blättern darüber geschrieben. Ich freue mich, dass er heute hier im Podcast dabei ist. Hallo Christo.
Hallo.
Das Unglück ist jetzt über ein Jahr her, aber die Proteste hören nicht auf. Es gibt Mahnwachen und Demos im ganzen Land. Anfangs haben die Protestierenden vor allem Aufklärung der Katastrophe gefordert. Aber ein Jahr danach ist das Bahnhofsunglück eigentlich fast zu einem Symbol geworden. Wofür steht das eigentlich?
Also ich würde sagen, es war der Tropfen oder das hat es fast zum Überlaufen gebracht. Also die Sachen, über die man sich beschwert, die Themen, die bei den Protesten aufkommen, beziehen sich ja nicht darauf, dass einmal das Vordach in Novi Sad eingestürzt ist mit 16 Toten, sondern das ist einfach das Symbol für dieses verrottete System.
Also könnte man sagen, dieses Unglück hat den Leuten erstmal so richtig vor Augen geführt, wie viel Korruption in ihrem Land herrscht?
Den Menschen in Serbien ist bewusst, dass es ein durch und durch korruptes System ist. Dieses Land hat aktuell noch etwa 6,6 Millionen Menschen, die dort leben. Und die Regierungspartei SNS von Alexander Vučić hat laut eigenen Angaben 700.000 bis 800.000 Mitglieder. Das sind ungefähr so viele wie CDU und SPD zusammen in Deutschland, wenn nicht sogar ein paar mehr. Das liegt nicht daran, dass all diese Parteien so toll finden, sondern dass man in diesem Land keinen Job bekommt, der irgendwas mit dem Staat zu tun hat. Und das sind die meisten, oder mit staatlichen Aufträgen, wenn man nicht Mitglied dieser Partei ist. Wenn man Mitglied dieser Partei ist, wird natürlich auch erwartet, dass man da Wahlkampf macht, dass man seinen Stimmzettel abfotografiert. Und ob man jetzt den Job bekommt, zum Beispiel als Ingenieur beim Bau eines Bahnhofs, hängt vielleicht nicht so sehr davon ab, ob man kompetent für diesen Job ist, sondern ob man loyal gegenüber diesem System und dieser Partei ist. Also diese Korruption ist absolut alltäglich und das kriegen alle Menschen in Serbien mit. Und dieser Einsturz des Bahnhofsvordachs ist einfach so, was passiert, wenn das schiefläuft und wenn das nicht funktioniert.
Also bei den ersten Protesten, da wurde ja vor allem erstmal Aufklärung gefordert. Wie kam das denn, dass die Proteste doch relativ schnell sehr groß geworden sind und das ganze Land erfasst haben?
Also gemessen an der Großdemo am 15. März, wo ja über 300.000 Menschen da waren.
Nach einem halben Jahr sozusagen.
Genau, also gemessen daran waren die ersten Proteste in Novi Sad und Belgrad schon klein, aber die waren für serbische Verhältnisse jetzt nicht unbedingt klein, da waren schon ein paar tausend Leute auf der Straße. Und die Reaktion auf die Proteste, die erste, war, dass man die halt gewaltvoll aufgelöst hat. Und ich glaube, die Reaktion des Sicherheitsapparates auf die ersten Proteste hat auch dazu geführt, dass die so groß geworden sind. Weil die Empörung über diesen Vorfall, über den Einsturz des Vordachs, war riesengroß. Und die Forderungen, die dann später aufgestellt wurden, absolut selbstverständlich. Und dass man dann wirklich mit solcher Gewalt vorgegangen ist gegen Menschen, die zu Recht demonstrieren. Ich glaube, das hat dem Ganzen nochmal eine eigene Dynamik gegeben. Weil nein, die sind nicht nur korrupt, die machen hier nicht nur irgendwelche Neubauten, die uns töten, weil uns Dächer auf den Kopf fallen. Wenn wir dagegen demonstrieren, dann werden wir auch noch verprügelt. Und ich glaube, das hat wirklich das Fass zum Überlaufen gebracht, komplett. Und dann begannen ja schon die Uni-Besetzungen. Und dann sind die Proteste größer geworden. Und das Ding ist, also im Kern hat man ja einfach nur Rechtsstaatlichkeit gefordert und dass die Institutionen ihre Arbeit machen. Das war ja die Forderung. Aber wenn man halt in einem, ja, autoritären System lebt, dann ist das natürlich eine sehr radikale Forderung.
Also der Präsident Alexander Vučić ist ja so eine Art Verkörperung eigentlich dieses Systems. Er wurde auch ganz viel kritisiert schon, aber es geht jetzt nicht hauptsächlich um seine Person bei den Protesten. Das hätte man doch eigentlich erwartet, oder?
Serbien hat eine Verfassung, die 2006 auch nochmal in einem Referendum bestätigt wurde, in der drin steht, dass der Präsident repräsentative Aufgaben erfüllt. Das heißt, Vučić ist für das alles, was er da macht, eigentlich gar nicht zuständig. Einer der Grundsätze dieser Proteste zum Beispiel ist, nije nadležan, er ist nicht zuständig. Deswegen haben sie auch nicht seinen Rücktritt gefordert, sondern man fordert eine Rückkehr zur verfassungsgemäßen Ordnung, wodurch Vučić in seinem Amt als Präsident sowieso nicht mehr für die täglichen Regierungsgeschäfte zuständig wäre. Und in Serbien ist das Parlament komplett entmachtet. Da wird seit Monaten ein Schauspiel mit regierungsnahen Hooligans davor aufgeführt, die halt ein Bedrohungsszenario dort schaffen. Die Abgeordneten, wenn sie da reingehen, werden manchmal beschimpft, bedroht, geschlagen. Und im Parlament selbst kann man eigentlich, also da wird nicht wirklich gearbeitet. Das wird alles per Dekreten dadurch gesetzt. Also mit Demokratie hat das, was in Serbien gerade passiert, sehr wenig zu tun.
Aber der die Fäden in den Händen hält, das ist eben Alexander Vučić, ne? Der ist schon seit 8 Jahren Präsident, dominiert eigentlich schon sehr, sehr lange die serbische Politik. Und nicht zu vergessen, der war Informationsminister und das Slobodan Milosevic, einem Kriegsverbrecher.
Genau, er hat einen Großteil seiner Karriere in einer rechtsextremen Partei verbracht, von Vojislav Šešelj, auch wegen Kriegsverbrechen angeklagt. Und gerade ist ja auch Thema, dass er Anfang der 90er als Freiwilliger auch in Sarajevo tätig war und dort mit Maschinengewehr rumgelaufen ist bei der Belagerung der Stadt. Wird gerade diskutiert, was er da eigentlich genau gemacht hat. Genau, der ist mit 28 Jahren Informationsminister geworden oder ehrlicherweise halt Propagandaminister unter Slobodan Milosevic und war damals auch zu Zeiten der NATO-Bombardierung dafür zuständig, die Medien zu zensieren in Serbien. Also quasi alles, was gedruckt wurde, musste über seinen Schreibtisch. Das ist das, wo dieser Mann herkommt.
Das ist natürlich bezeichnend, ne? Dass er unter Milosevic den Umgang mit Medien gelernt hat. Wie merkt man das jetzt im Umgang mit den Protesten?
Also Alexander Vučić ist in Serbien immer und überall. Er tritt im Durchschnitt über eine halbe Stunde täglich live im Fernsehen auf. Das wird dann natürlich auch immer wieder wiederholt. Und er ist für alles zuständig, er erklärt immer alles. Und 57% der Nachrichtensendezeit der regierungsnahen Sender entfallen allein auf seine Person. Mhm. Auf die Partei sind es 92 und die werden fast nur im positiven Licht dargestellt. Kritische Berichterstattung über Vučić in die regierungsnahen Sender findet nicht statt.
Es gibt wohl nur einen einzigen Sender, der kritisch berichtet.
Es gibt Nova S und N1. Dann gibt es noch so ein paar Investigativmedien. Die gibt es schon, aber die haben jetzt nicht die große Reichweite. Sondern die meisten Leute in Serbien, vor allem die älteren Semester, die einzigen sind, die eigentlich noch hinter Vučić stehen, die gucken halt Fernsehen. Mhm. Und im Fernsehen ist nur Vučić-Propaganda.
Aber was ich ja interessant finde, die treibende Kraft hinter den Protesten, das ist ja die Gen Z, also die junge Generation. Und die haben ja ganz andere Informationskanäle. Brechen die damit nicht, also können die damit nicht das Informationsmonopol brechen der Regierung?
Also die serbische Propagandamaschinerie funktioniert schon auch auf Instagram. Also die haben da schon Strategien, aber man sieht das wirklich auf Social Media, wenn was gepostet wird. Von den Studis hat das innerhalb von ein paar Minuten oder von den Fakultäten, die Fakultäten haben meistens eigene Accounts, innerhalb von Minuten geht das viral und hat total viele Likes. Und wenn von Vucic was kommt, dann merkt man so, wie es ein bisschen dauert, bis die Bots da versuchen, was zu machen. Und es ist relativ offensichtlich und lächerlich. Also auf Instagram funktioniert diese Regierungspropaganda nicht. Da haben die Studierendenproteste, also inzwischen sind es ja nicht mehr nur Studierendenproteste, schon lange nicht mehr, aber die Studis waren da schon deutlich besser. Und was die Kommunikation angeht, eine der ersten besetzten Fakultäten in Serbien war ja die FDU, die Fakultät für dramatische Künste in Belgrad. Und die haben auch diese Kommunikation ganz stark geprägt. Also es sind Leute, die wissen, wie man Theater macht und inszeniert. Und das merkt man. Also es sind sehr kreative Proteste und das funktioniert.
Das macht die Proteste ja auch wirklich besonders, ne? Und eine Sache finde ich ja sehr bemerkenswert. Also wir sprechen jetzt davon, dass die Proteste schon seit über einem Jahr andauern. Und das ist ja auch der Cleverness dieser Studierenden zu verdanken. Unter anderem ja auch der Strategie, dass es eben keine Führungsfiguren gibt, mit denen das Regime sich ganz offiziell anlegen könnte. Also der Protest ist ja auf ganz vielen Schultern verteilt.
Genau. Also Vucic als alter Propagandaminister von Milosevic weiß natürlich, wie man Leute fertig machen kann. Und diese regierungsnahen Medien basieren schon darauf, dass man sich einzelne Menschen heraussucht und dann ihren Ruf ruiniert und diese Menschen einfach zerstört. Innerhalb von wenigen Tagen in diesen regierungsnahen Medien, ja. Und jetzt kann man sagen, die meisten Leute wissen, dass es Quatsch ist, was im Informer drinsteht, eine der beliebteren dieser Medien, ja. Aber wenn da ein paar Tage lang hintereinander irgendwie insinuiert wird, dass man irgendwie in einem Kindermissbrauchsring sei oder so, dann macht das was mit Leuten und auch was mit dem Ruf von Leuten, unabhängig davon, ob man weiß, ob es stimmt oder nicht. So, wenn es jetzt aber dieses Gesicht dieser Proteste nicht gibt, dann gibt es auch dieses Gesicht nicht, dass man in den Dreck ziehen kann. Und es ist wirklich fast schon lustig, wie die regierungsnahen Medien seit Anfang der Proteste immer wieder versuchen, irgendjemanden als Gesicht dieser Proteste zu etablieren, was aber nicht so richtig funktioniert, weil es dieses Gesicht so nicht gibt. Was es schon gibt, ist halt Leute, die sich jetzt nach über einem Jahr Protest sich da so ein bisschen herausgebildet haben als Leute, die das Ganze aktiv halten, auch wenn gerade nicht so viel los ist. Und man sieht auch, dass der Geheimdienst in Serbien seine Arbeit macht. Das sind nämlich auch die, die dann gerne inhaftiert werden für ein paar Tage.
Also die Repression funktioniert zwar auch noch, aber man kann trotzdem feststellen, dass die Kontrolle über die öffentliche Meinung ihm scheinbar ein bisschen entglitten ist, oder? Denn es haben sich auch unheimlich viele Menschen, von denen man das vielleicht gar nicht dachte, inzwischen auch solidarisiert mit den Studierenden.
Ich glaube, dass der Bereich, in dem Vucic auch funktioniert, sind regierungsnahe Medien, Fernsehsender, die hauptsächlich von alten Leuten geschaut werden auf dem Land. Auf dem Land haben sie dann auch keinen Zugriff zu N1 oder Nova S. Da läuft wirklich nur Regierungspropaganda im Fernsehen. Und das ist auch die einzige Gruppe, bei der er noch eine Mehrheit hat.
Und ist das bei denen so eine Art Nostalgie? Weil, ich meine, immerhin haben die Jugoslawienkriege erlebt. Vielleicht einfach auch Angst vor Veränderung. Wie knüpft er da an? Ich meine, die Proteste passieren ja im ganzen Land, ne?
Was die Studierenden gemacht haben und was, glaube ich, sehr effizient war, war, dass sie gelaufen sind und sie sind durchs ganze Land gelaufen. Es gab alle paar Wochen einen Protest in einer anderen Großstadt oder in einer anderen Stadt oder auch in kleineren Städten und dann sind sie einfach durchs ganze Land gelaufen und zwar durch diese Käfer hindurch und haben viele dieser älteren Leute auf dem Land getroffen und denen irgendwie gesagt, hey, guck mal, wir sind gar nicht so böse, wie die Regierungsmedien immer behaupten. Das hat gut funktioniert. Und eine zweite Sache, und ich glaube, die versteht man in Deutschland wirklich nicht, weil es in Deutschland eben nicht so ist, aber die Durchlässigkeit bei Bildungschancen in Serbien ist deutlich besser als in Deutschland. Also es kam ja oft die Frage, warum da irgendwelche Biker oder Bauern bei den Protesten sind und mit Traktoren irgendwie für Studierende die Straßen besetzen. Wie kann denn das sein? Wie haben sie denn die Bauern überzeugt? Und versuche ich mal zu erklären, die haben nicht irgendwelche Bauern überzeugt, die haben ihre Eltern überzeugt und ihre Großeltern, weil die halt daher kommen. Deswegen ist, glaube ich, die Unterstützung in der Bevölkerung auch so breit, weil viele dieser Studierenden halt nicht aus Akademikerfamilien kommen und auch nicht nur aus linksliberalen Kreisen in Belgrad oder in Novi Sad. Das hat funktioniert. Und zur Frage, warum die Alten noch hinter Vucic stehen, das ist natürlich diese Propagandamaschinerie, die er sehr gut beherrscht bei Fernsehen und bei einem älteren Publikum. Das funktioniert, das verfängt. Und das andere ist, dass er natürlich sehr stark auf Ängste setzt, dass er sehr stark auf dieses Narrativ setzt, wenn ich weg bin, ist die Stabilität weg. Bei Leuten, die ein sehr instabiles Leben hatten, wenn man sich die Geschichte Serbiens der letzten 40 Jahre anschaut. Und es werden natürlich auch die Renten massiv erhöht. Also bei allem, was im Staatshaushalt in Serbien so läuft, bei den Renten ist klar, die steigen jetzt dieses Jahr auch wieder um 6%. Und in regierungsnahen Medien steht dann, ja, wir hätten auch 7% Rentenerhöhung gemacht, aber wegen den Studierendenprotesten ging das leider nicht. War die Wirtschaftsleistung nicht so gut, weil diese jungen Leute es euch kaputt gemacht haben. Und diese Propaganda verfängt teilweise bei vor allem älteren Leuten auf dem Land. Aber selbst da ist es nicht so, dass alle noch hinter Vučić stehen. Mhm. Und inzwischen ist es echt so, dass selbst in kleineren Orten in Zentralserbien die Parteileute sich da nicht mehr reintrauen oder da mit Eiern beworfen werden. Also falls die Frage aufkommt, ob die Mehrheit der Bevölkerung diesen Vučić loswerden will, ziemlich eindeutig ja.
Du warst ja jetzt auch da, als das Unglück ein Jahr her war bei diesen großen Protesten. Ist das die Stimmung allgemein noch immer?
Also ich war seit Anfang der Proteste ziemlich oft da und zwar eben auch nicht nur in Belgrad und oder Novi Sad, sondern auch in anderen Teilen des Landes. Und ich war überrascht, dass es auch in Orten, die früher Vučić-Hochburgen waren, inzwischen die Unterstützung nicht mehr so groß ist. Oder auch bei Orten, wo man das denkt, da läuft man halt durch die Stadt und weiß nicht, vielleicht fragt man mal ein paar Leute, ob sie noch jemanden kennen, der da Vučić steht. Das ist jetzt nicht mehr so beliebt, sowas zu sagen, ja. Oder auch wenn Leute, die man kennt, die vor 3-4 Jahren noch Vučić gewählt haben, jetzt sagen, nein, nein, ich fand den schon immer doof. Also das passiert gerade auch und das sagt ja schon etwas aus. Und ich war ja auch manchmal, wenn die Studierenden irgendwie durch die Lande gelaufen sind, mit denen unterwegs, jetzt nicht die 400 Kilometer, aber die letzten 20 bis 30, wo man ja auch durch ein paar Dörfer durchläuft. Und die Reaktionen auf die Protestierenden waren fast durchweg positiv.
Das ist natürlich auch, das hast du ja gerade erwähnt, dieses Besondere, was die wirklich auch einzigartig macht, diese Oppositionsbewegung, dass sie einfach diese langen Märsche gemacht haben. Sie haben auch Fahrradtouren gemacht nach Straßburg und sie waren eben auch in Brüssel. Was wünschen die sich denn ganz konkret von der EU? Also was man ja im Gegensatz zu Georgien nicht gesehen hat, waren jetzt Europafahnen zum Beispiel, ne?
Genau, also wir nehmen jetzt am 12. Dezember auf. Ich glaube, gestern oder vorgestern hat Ursula von der Leyen gepostet ein Foto mit Herrn Alexander Vučić auf dem Stand, wir unterstützen Serbien auf dem Weg in die EU. Das ist für Menschen, die in Serbien sind, einfach nur noch zynisch, weil dieser Mann wird Serbien nicht in die EU führen, er wird auch nicht die Demokratie zurückbringen. Also es ist aus Sicht von serbischen Demonstrierenden und von Leuten, die einfach nur Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zurückhaben wollen, ist es natürlich zynisch, wenn die EU sich weiterhin hinter Vučić stellt. Und die Kommunikation war eine absolute Katastrophe von Seiten der EU von Anfang an. Es gab bei den Parlamentswahlen 2023 einen massiven Wahlbetrug. Und was war die Reaktion aus der EU? Naja, relativ wenig. Das EU-Parlament hat im Februar 2024 zwar erklärt, also gab es eine Resolution, da hat Wahlbetrug stattgefunden und internationale Organisationen, alle Wahlbeobachter haben das auch gemacht und Reaktion aus Deutschland war, gut, im März 2024 ist Markus Söder dahin gereist und hat einen Staatsbesuch gemacht, eine Medaille in Empfang genommen und kein einziges kritisches Wort gesagt. Ein paar Monate später ist Olaf Scholz da, redet über Lithiumabbau für die deutsche Automobilindustrie, kein kritisches Wort. Einen Monat später ist Ursula von der Leyen da und erzählt was davon, dass Serbien auf dem besten Weg in die EU sei und dann kommt noch Macron und verkauft 12 Kampfjets für 3 Milliarden an Serbien. Keiner sagt irgendein kritisches Wort. Also warum sollten denn Leute, die in Serbien für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf die Straße gehen, auf die EU setzen, wenn die EU offensichtlich nicht auf sie setzt?
Aber dass man jetzt keine Europaflaggen bei den Demos sieht, das ist ja, könnte ja auch mit der Vorsicht der Demonstranten zu tun haben, ne? Dass sie sagen, das sind ja unsere Proteste, wir wollen auf keinen Fall reduziert werden auf die Frage pro oder contra EU. Denn sie hören ja auch von Vučić immer, sie werden von außen gesteuert, von der EU gesteuert.
Es ist kompliziert und es kommt darauf an, mit wem man redet. Aber ja, eine Strategie dieser Proteste ist es, möglichst die gesamte Bevölkerung hinter sich zu haben, weil man weiß, dass dieses System so korrupt ist und so stark bereit ist, Wahlbetrug zu begehen und bis ins hinterletzte Kaff in Serbien massiv State Capture betrieben hat, dass man dieses System nur schlagen kann, wenn man wirklich die gesamte Bevölkerung hinter sich hat. Und natürlich auch die Leute, die vielleicht EU-skeptisch drauf sind oder vielleicht auch Putin gut finden. Genauso wie man linksliberale progressive Kräfte drin haben will. Und das ist gerade die Strategie. Deswegen versucht man da politisch ein bisschen vage zu bleiben. Und ja, es hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass man die EU-Flaggen da nicht sieht. Aber es ist nicht der einzige Grund.
Du hast gerade gesagt, man bleibt vage. Das ist natürlich ein gutes Stichwort, weil man fragt sich natürlich schon, wie geht das jetzt weiter mit der Oppositionsbewegung? Also es gibt da ja keine klaren Anführer oder Anführerinnen. Es gibt auch noch kein klares Programm, mit dem die antreten. Also wie kann das weitergehen?
Das Ding ist halt, die zentrale Forderung der Demonstrierenden ist inzwischen, sind Neuwahlen. Alexander Vučić hat ja sehr oft Neuwahlen gemacht, wenn es ihm gerade in den Kram gepasst hat. Gerade macht er keine, das sagt ja auch schon was. Und das Ding ist, selbst wenn er keine Neuwahlen macht, 27 stehen auch regulär wieder Wahlen an. Wann sie jetzt kommen, unter welchen Bedingungen, ist jetzt schwer zu sagen, aber es wird irgendwann in Serbien wieder zu Wahlen kommen. Und die Frage ist, ob man halt bis dahin durchhält. Die Strategie jetzt gerade ist, dass man eine Studierendenliste erstellt, also nicht mit Studis drauf, sondern mit Personen, die nicht hauptberuflich in der Politik tätig sein sollen. Wahrscheinlich werden das viele Profs von Unis sein, vielleicht auch der eine oder andere Sportler oder Personen aus dem öffentlichen Leben oder Leute, die sich schon mal mit Politik beschäftigt haben, aber gerade nicht hauptberuflich Politiker sind. Dass sie gerade nicht hauptberuflich Politiker sind, ist eine Bedingung, um auf dieser Liste zu landen von den Studierenden. Sie bitten die Oppositionsparteien darum, nicht anzutreten, um die Stimmen nicht zu splitten. Und die Idee ist dann, dass sie einen Erdrutschsieg gegen Vucic holen, der so groß ist, dass man ihn nicht leugnen kann. Die Idee ist aber nicht, dass diese Liste dann 4 Jahre lang durchregiert. Diese Idee ist, dass diese Liste dann eine Art Übergangsregierung in Serbien formt, die überhaupt die Bedingung für faire und freie Wahlen schafft. So, und wenn man das macht, dann wird es halt ein bisschen schwierig vorher, sich politisch zu positionieren, ob man jetzt besonders links oder rechts oder was auch immer ist, weil es darum gerade nicht geht, sondern es geht darum, dass man überhaupt freie und faire demokratische Wahlen stattfinden lassen kann. Das ist halt auch ein Grund, warum man sich da jetzt nicht zu sehr positioniert.
So besteht ja auch keine Gefahr, dass man sich vorher total zerstreitet, ne?
Genau. Also manchmal würde ich mir vielleicht schon ein bisschen mehr, sagen wir, eine gewisse Distanzierung von zumindest ultranationalistischen Stimmen wünschen, die findet nicht wirklich statt. Also wenn man was kritisieren will, würde ich sagen, dass das einer der Aspekte ist, die schwierig sind. Und ob diese Liste Erfolg haben kann oder nicht, wird wahrscheinlich davon abhängen, ob Rechte bereit sind, auch mal einen Linken, der auf der Liste auf Platz 2, 3 steht, zu wählen oder halt umgekehrt.
Also eigentlich geht es um nichts weniger als nationalen Zusammenhalt, ne?
Also die Idee ist schon, dass man jetzt hier das gesamte Volk gegen den einen Autokraten aufbringt und sein korruptes System. Das ist die Idee dahinter, ja.
Ja, herzlichen Dank, Christo. Das war total spannend.
Ich danke.
Ja, lest den Artikel und ich kann natürlich auch den Podcast von Christo Lazarevic empfehlen. Neues vom Balla Balla Balkan.
Ja, mit Daniel Majic.
Danke.
Bis ich danke.
Ja, wir sitzen hier noch im Dezember rum, aber ihr blickt ja schon weit ins neue Jahr mit eurer Planung. Annette und Ferdinand, was für Themen stehen denn an im nächsten Jahr? Was für spannende Hintergründe erwarten uns denn im Februarheft?
Ja, wie du sagst, ist ja noch ein bisschen hin. Wir haben jetzt gerade Mitte Dezember und wir gehen Ende Januar in Druck mit dem Februarheft. Aber eins ist ja schon völlig klar, wir haben ein wahnsinnig großes Wahljahr vor uns mit vermutlich dramatischen Entwicklungen. Und wir schauen im Februarheft vielleicht mit einer positiven Option, jetzt nicht sofort nach Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, sondern auf die Wahl in Berlin und stellen die Frage, ob denn da vielleicht Rot-Rot-Grün möglich ist, was da die Hindernisse sind und was vielleicht dafür spricht.
Ja, dann müssen wir uns auch weiter mit der geopolitischen Situation beschäftigen, die ja mit der Sicherheitsstrategie der USA, die veröffentlicht wurde, jetzt noch mal klarer und dramatischer aussieht. Und da geht es sowohl um Europa, das wurde schon viel diskutiert, aber auch gerade in Lateinamerika, wollen uns aber auch innenpolitisch noch mal damit auseinandersetzen, was kann man eigentlich gegen die autoritären und antidemokratischen Tendenzen tun. Und da haben wir einen Text zur wehrhaften Mediendemokratie, also wie kann man da eingreifen, damit eben nicht die autoritären Kräfte überhand gewinnen.
Klingt alles wieder super spannend und dann auch noch in einem wunderschönen neuen Layout. 2026 kann kommen.
Und wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, last minute, ganz schnell sein, dann versuchen wir das noch rechtzeitig in die Post zu geben, übers Wochenende bestellt. Unsere Abo-Kollegin Berit versucht alles Mögliche, dann hängt es an der Post, aber bestellt ein Weihnachtsabo. Verschenkt es, ruft euch in Erinnerung Monat für Monat oder beschenkt euch selbst.
Ja, super. Danke euch beiden. Danke Annette. Danke Ferdinand, dass ihr wieder dabei wart. Danke den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr bis zum Ende dabei gewesen seid. Schöne Weihnachten euch allen. Sofern ihr das feiert, gute Lektüre über die Feiertage und habt einen guten Start ins neue Jahr.
Das wünschen wir auch. Danke dir, Karin.
Immer gern. Vielen Dank.